herzlich willkommen bei Rare Stories, dem Podcast über seltene Erkrankungen. Mein Name ist Matthias und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Stell dir vor, du lebst mit Morbus Fabry. Du gehst morgens aus dem Haus, nimmst die Treppe, trägst vielleicht ja deinen Einkauf, willst eigentlich nur durch den Tag kommen, also eigentlich keine große sportliche Leistung, oder? Dennoch, viele kennen es, der Körper macht nicht immer so, wie man es gerne hätte. Belastung muss manchmal einfach anders eingestuft werden oder Energie auch anders eingeteilt werden. Sie ist nicht selbstverständlich. Bewegung wird damit zu etwas, das vielleicht neu, bewusster mitgedacht werden muss. Aber wie genau? Heute dreht sich deshalb alles um Bewegung im Alltag, unter anderem mit Morbus Fabry. Mein Gast ist Dr. Lothar Seefried. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Osteologe und Leiter der klinischen Studieneinheit an der Universität Würzburg und kann uns mit seiner Expertise dazu sicherlich abholen. Also herzlich willkommen bei Rare Stories, Herr Dr. Seefried. Schön, dass wir bei Ihnen in Würzburg heute sein können.
Vielen Dank, Herr Furrow. Schön, dass ich mit dabei sein darf und ich freue mich auf den Austausch, weil, wie Sie schon eingeleitet haben, das ist ein total alltagsrelevantes Thema, mit dem ich auch tatsächlich im Gespräch mit den Patientinnen und Patienten immer konfrontiert werde.
Deswegen wollen wir auch mit Ihnen sprechen, weil darum geht es ja, ne? Wie Sie auch Betroffene von unter anderem Morbus Fabry, aber auch Sie sehen ja auch ganz, ganz viele andere Betroffene mit anderen Erkrankungen und das soll nahbar sein. Und vielleicht fangen wir auch deswegen mal ganz vorne an. Allgemein, welche Rolle spielt eigentlich Bewegung bei Morbus Fabry? Ist das vielleicht eine sehr große Frage, aber ich habe so gedacht, wir fangen mal in der Vogelperspektive an, wenn Sie das so uns mal darlegen können.
Das ist eine super Frage, weil da kann ich genauso aus der Vogelperspektive antworten. Denn jenseits von Morbus Fabry gilt da die ganz banale angelsächsische Weisheit im Bewegungsfeld: use it or lose it. Unser ganzer Bewegungsapparat, seien es die Knochen oder seien es die Muskeln, sind im Prinzip für den Körper ein gewisser Luxus. Das heißt, es kostet den Körper viel Ressourcen, Muskulatur, Knochen zu erhalten. Und er leistet sich diesen Luxus nur, wenn er tatsächlich einen Bedarf dafür sieht. Das heißt, wenn der Körper keinen Bedarf hat, wenn wir nur auf dem Sofa sitzen, dann spart er sich diese Ressourcen und verwendet sie, um ein bisschen Speck für schlechte Zeiten aufzubauen und baut lieber den Knochen und den Muskel einfach wieder ab. Was dann dazu führt, dass wir im Alltag natürlich keine guten Knochen, keine guten Muskeln für die Bewegung haben. Wenn wir umgekehrt wollen, dass wir im Alltag belastbare Muskulatur haben, dann müssen wir die pflegen und der Muskulatur auch immer signalisieren, du wirst gebraucht. Und das gilt für Fabry wie für alle anderen Erkrankungen und auch für nicht kranke, formal nicht kranke Menschen. Ein bisschen unsere Zipperlein haben wir ja alle. Das gilt für uns alle gleichermaßen. Ganz besonders, und dann kommen wir doch wieder auf den Fabry zurück, ganz besonders für den Morbus Fabry, weil dieses Training, über das wir gesprochen haben, und diese Nutzung des Bewegungsapparates im Alltag schon ein bisschen eine größere Herausforderung für Patientinnen und Patienten ist.
Vieles, was Sie gerade gesagt haben, hört man ja immer wieder. Und was ich, glaube ich, auch erkenne, vielleicht stimmen Sie dazu, der Körper mag auch gar nicht einseitige Bewegungen, sondern im besten Falle ganz unterschiedliche, weil wir haben ja ganz unterschiedliche Muskelgruppen, kleine, große, oberflächliche und tiefe und so weiter und so fort. Also das heißt, der Körper braucht für den Alltag schon unterschiedliche Bewegungsmuster, weil es ist ja nicht immer nur den Einkauf, den wir schleppen, sondern man muss was aus dem oberen Regal holen, man muss sich manchmal bücken, die Gartenarbeit ist immer in der Hocke und manchmal muss man halt ein bisschen sprinten, manchmal muss man irgendwas heben. Also das heißt, kann man generell sagen, Muskeltraining ist immer wichtig und ein ganz diverses Muskeltraining wahrscheinlich.
Damit haben Sie quasi die Zusammenfassung für unseren Podcast aufgesagt.
Das ist so perfekt, weil 5 Minuten sind wir durch mit dem Thema.
Ich versuche es nochmal etwas zu entblättern.
Ja, genau. Ich wollte gar nicht so Ihre Antwort vorwegnehmen, aber Sie dürfen natürlich super ergänzen.
Nein, der kann es genau richtig. Es geht nicht darum, 2 Stunden stoisch durch den Wald zu rennen. Und es geht nicht darum, die dicke Hantel 17 Mal hochzuheben. Es geht darum, sich vielseitig zu bewegen. und ich vermeide bewusst den Begriff belasten. Wir müssen uns gar nicht quälen. Der Türöffner ist einfach eine vielseitige, alltagskonforme Bewegung. Und wir brauchen natürlich all diese Muskeln. Und jemand, der hartnäckig trainiert, eine Stunde schnell zu rennen, der wird darin besser, jetzt unabhängig von Gesundheit und Krankheit, der wird in dieser einen Sache besser. Deswegen kann der immer noch nicht auf einem Drahtseil balancieren. Und der, der den ganzen Tag die dicke Hantel hebt, der wird irgendwann immer noch ein bisschen größere Hanteln heben können, aber deswegen kann er immer noch keine 5 Kilometer joggen. Wir müssen, wenn wir keine Spitzenathleten in einer Disziplin werden wollen, und darüber sprechen wir ja heute nicht, sondern wir sprechen über Alltag, dann sollten wir unsere Muskeln, so vielseitig sie sind, auch genau in dieser Vielseitigkeit pflegen. Und das ist nämlich, und jetzt greife ich so ein bisschen vorweg, das ist nämlich auch so ein ganz wesentlicher Kern, wenn wir über Training sprechen. Alle Leute haben so ein bisschen Angst zu trainieren, weil der innere Schweinehund so groß ist. Und die Überwindung ist so groß, weil man diese Angst hat vor der Überforderung, vor dem Scheitern und vor dem sich quälen. Aber wenn wir über Sport sprechen, und gerade über Sport bei Patientinnen und Patienten mit einer Erkrankung, geht es nicht in erster Linie darum, sich zu erschöpfen. Es geht erstmal darum, Spaß und Freude an der Bewegung zu haben. Mhm. Als Türöffner. Und dann kann man überlegen, wo man noch eine Schippe draufsetzt, weil es wirklich Spaß macht. Aber wenn man den Spaß und die Vielfältigkeit nicht mitnimmt, dann wird es eine Qual. Und jeder, der Sport nur wegen der Gesundheit macht, egal wie gesund oder krank, hört nach 4 Wochen wieder auf. Das allein reicht als Motivation nicht.
Das stimmt, aber eine gute Basis braucht man dennoch und deswegen möchten wir heute mit Ihnen sprechen, weil Morbus Fabry, um bei diesem Beispiel zu bleiben, zeigt sich ja auch ganz unterschiedlich in den Ausprägungen, in den Symptomen, in dem Verlauf und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass viele Betroffene auch tatsächlich unsicher sind und sich die Frage stellen, ja, soll ich mich jetzt eigentlich eher schonen oder doch bewegen? Ich glaube, es gibt gar keine einfache Antwort, hier gibt es kein Schwarz oder Weiß, aber was, also sind das auch Fragen, die Sie auch hören? Was ist da Ihrer Meinung nach eigentlich so eine richtige Grundhaltung? Was ich mir gemerkt habe, das fand ich richtig, richtig toll, bewegen und nicht belasten. Also Sie sprechen ja von Bewegung und nicht Belastung. Das ist ja auch schon mal ein enormer Unterschied und ganz, ganz wichtig, ja.
Ja, definitiv. Und die Frage, die Sie gestellt haben, ist exakt das, was mich die Patienten auch fragen. Und es ist gut, erstmal klein anzufangen. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und überlastet sich nicht. Und was die Patientinnen und Patienten üblicherweise berichten, ist, so anfangen, sich zu bewegen, irgendwo hinlaufen, auch zügig irgendwo hinlaufen, ein paar Schritte machen, das geht. Auch eine Stockwerk Treppen steigen, das geht meistens. Speziell bei Morbus Fabry äußert sich die Einschränkung in der Belastbarkeit, und jetzt nehme ich mal den Begriff belasten, vorwiegend bei der Ausdauerbelastbarkeit. Das heißt, wenn eine Tätigkeit länger sukzessive anstrengend wird, dann wird sie als belastend empfunden, weil da so ein bisschen die Ausdauer vermeintlich fehlt. Das ist meistens kein Lungenproblem, sondern der Muskel wird müde, der Muskel wird schwach. Und man hat lange Zeit angenommen, das hängt damit zusammen, dass die Leute nicht so gut Temperaturausgleich machen können, weil das Schwitzen nicht so gut funktioniert und das ist ja für jeden erstmal einleuchtend und naheliegend. Wenn man lange genug mit den Leuten spricht, dann stellt man fest, dass es wahrscheinlich so einfach nicht ist. Ich hatte letzte Woche eine Patientin, die mir erzählt hat, sie könne eigentlich ziemlich gut schwitzen, das sei für sie eigentlich nie ein Problem gewesen. Trotzdem berichtet sie auch die sogenannte Exercise Intolerance, wie die Patienten es immer gerne nennen, weil es auch im Internet so mit diesem Anglizismus bezeichnet wird. Und diese Exercise Intolerance hat wahrscheinlich viele Aspekte. Natürlich ist die Schweißproduktion einer davon. Ein anderer Aspekt ist möglicherweise ganz banal eine sogenannte Dekonditionierung, weil die Leute lange wenig gemacht haben und ich sagte eingangs use it or lose it, der Körper hat den Muskel abgebaut, damit ist der Muskel nicht so belastbar. Vor allem die Ausdauerfähigkeit des Muskels fehlt und dann ist der Muskel müde und nach 300 Metern sagt man, ach jetzt setze ich mich lieber auf die Bank. Das ist ein Aspekt, den man durchaus trainieren kann. Was bei Morbus Fabry dann nochmal dazu kommt, wir haben natürlich Organbeteiligungen, die ganz im Vordergrund stehen. Das Herz ist sehr, sehr häufig, fast schon mehr oder weniger bei allen ja mit ins Krankheitsgeschehen vordringlich eingebunden. Wir haben neurologische Manifestationen, wir haben die Nierenproblematik und das spielt natürlich auch in die Belastbarkeit mit rein. Und um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen, vor diesem Hintergrund ist es einfach sinnvoll, mit einem vernünftigen Maß erstmal Alltagsbewegung zur Gewohnheit zu machen. Und man kann dann, wenn sich das gut anfühlt, eine kleine Schippe drauflegen. Nicht über ehrgeizig werden, sondern mit Augenmaß vorwärts arbeiten.
Um auch mal eine geschlossene Frage zu stellen, also kann man noch sagen, dass regelmäßige Bewegung oder vielleicht doch auch Belastung bei Morbus Fabry den Verlauf auch positiv beeinflussen kann oder ist das zu weit hergeholt?
Um genauso geschlossen zu antworten, ich bin ziemlich sicher, dass wir damit den Verlauf positiv beeinflussen können. Wenngleich man sagen muss, unsere wissenschaftliche Datenlage, das gilt für alles, was ich hier heute erzähle, ist leider sehr dünn. Die Wissenschaft rund um Training und Sport bei Morbus Fabry ist, um es mal positiv zu formulieren, ausbaufähig. Da haben wir noch Nachholbedarf und ich hoffe, dass wir die nächsten Jahre mehr Erkenntnisse sammeln. Aber das, was wir an Daten haben, ist, ja, Training bringt was. Training ist nicht von heute auf morgen erledigt. Man muss mit Kontinuität am Ball bleiben, aber dann können auch Menschen mit Morbus Fabry durchaus Verbesserungen erzielen. Verbesserungen sowohl, was die Kraft, die Maximalkraft anbelangt, als auch, was die Ausdauerleistungsfähigkeit anbelangt. Und wofür wir tatsächlich überhaupt keine Daten haben, aber was man nicht vernachlässigen sollte, denn wir sprechen über Sport und alle denken immer, Sport heißt entweder eine Stunde durch den Wald rennen oder die dicke Hantel heben. Sport ist auch eine Frage von Koordination, von Balance, von Körperkontrolle, Körperspannung. Das sind so Kleinigkeiten, die aber gerade im Alltag eine ganz wesentliche Rolle spielen und die zum Beispiel uns auch nicht notwendigerweise an die Grenzen der Belastbarkeit bringen. Um auch da nochmal einen konkreten Tipp zu geben, klar, die meisten werden nicht jetzt morgen losrennen können, schon gar nicht bei den aktuellen Temperaturen. Wir sprechen gerade jetzt mitten im Sommer. Sondern die meisten können aber einfache Übungen machen. Yoga, Pilates, ohne große Anstrengung. Aber trotzdem trainiert das die Muskulatur, die Muskelspannung und gleichzeitig die Koordination.
Das ist nochmal eine schöne Zusammenfassung. Ich habe so einen Fitness-Influencer im Kopf, der ist sehr stark trainiert, also sehr, sehr stark. Und er hat irgendwie, glaube ich, eine Frage beantwortet, wie wurdest du so sportlich? Und ich fand das ganz toll. Er meinte, ich bin nicht sportlich. Ich bin nur stark, aber ich bin nicht sportlich. Ich bin nicht schnell, ich bin nicht beweglich. Und dann dachte ich mir so, ah ja, er ist also kraftvoll, um mal das zu sagen. Und das fand ich so spannend, weil ich habe natürlich auch gedacht, der ist sportlich, ne? Das ist ein Sportler. Und er meinte, er ist null sportlich. Er ist eigentlich nur, wie er meinte, aufgepumpt. Und das wird uns aber gezeigt. Und das unterstreicht ja nochmal Ihre Antwort, wenn es heißt, fangt doch im Kleinen an. Es geht ja oftmals um Balance, finde ich ganz gut. Und man merkt es ja auch in der Körperhaltung, also dass es ja einem auch schon ganz gut tut. Ne? Genau. Sie haben gerade so energisch genickt, als ich das gesagt habe.
Weil das enorm wichtig ist, diesen Unterschied hinzubekommen. Ja. Weil wir sehen natürlich, wir sind sehr von visuellen Medien geprägt. Und wir sehen viele Leute, die athletisch durchtrainierte Körper haben mit großen Muskeln. Das wird als Synonym für Sportlichkeit wahrgenommen. Mhm. Aber dieser Influencer, von dem Sie sprechen, hat einen sehr, sehr wahren Satz gesagt, weil das sieht gut aus. Aber das ist nicht, was Sportlichkeit definiert. Sie können Leute finden, die haben die kleinen Muskeln, die Koordination gut trainiert, die haben keinen auffällig guten Körperbau, keine dicken Muskeln, aber eine enorm gute Körperkontrolle. Das heißt, und das ist eigentlich das, was wir für den Alltag brauchen. Wenn Sie nicht über den Laufsteg laufen wollen und nicht Ihr Geld als Model für irgendeine Zeitschrift verdienen, dann brauchen Sie nicht die großen, dicken Muskeln, um schön dazustehen, sondern dann brauchen Sie einen funktionsfähigen Bewegungsapparat. Und wie gesagt, da muss man im Fitnessstudio nicht die dickste Hantel heben, sondern da kann man auch ein bisschen was Kleineres machen und da kann man auch mal ganz locker um den Block traben. Da muss man nicht die 10 Kilometer unter 20 Minuten knacken. Darum geht es nicht, sondern da kann man verschiedene, und jetzt sind wir wieder bei Ihrer Vielfalt, verschiedene Übungen machen. Und dann macht man einen Tag ein bisschen eher was für die Kraft, am anderen Tag was für die Ausdauer, am nächsten Tag ein bisschen was für die Koordination und für die Balance. Und dann wird ein Schuh draus.
Sie haben schon von einigen körperlichen Beschwerden gesprochen, wie zum Beispiel das fehlende Schwitzen oder auch Organbeteiligung. Gibt es noch weitere Warnzeichen, die man jetzt vielleicht auch Betroffenen oder auch Interessierten mit auf den Weg geben kann, wo man bei einer Belastung, bei einer Bewegung genauer hinschauen muss, ob das jetzt überhaupt der richtige Weg ist? Kann man das da so eine Art so Guidance mitgeben?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Also für Leute, die lange Jahre nichts getan haben, ist es tatsächlich sinnvoll, wenn man Morbus Fabi diagnostiziert ist, dass man dann bewusst sich mal, bevor man die Belastung aufnimmt, auch einmal rundum untersuchen lässt. Dass man einmal sich auf Herz und Nieren im wahrsten Sinne des Wortes durchchecken lässt und auch neurologisch einmal evaluieren lässt, wo steht man, wie viel Belastbarkeit kann man dem Körper zumuten, wie viel Bewegung kann man dem Körper zumuten, damit man einfach ein Gespür hat. Niemand wird sagen, du darfst nichts tun, aber dann hat man sozusagen eine professionelle Rückmeldung, was man tun kann. Darauf aufbauend kann man sich dann ganz gut am Bauchgefühl im wahrsten Sinne des Wortes orientieren und kann sozusagen langsam mal anfangen. Alles, was sich gut anfühlt, kann nicht schlecht sein. Das ist eine ganz banale Maxime und wir hatten uns schon darauf geeinigt. Es geht nicht um Höchstleistung, es geht nicht darum, dass wir uns quälen, dass die Patienten sich quälen, sondern einfach mal in den Flow zu kommen. Einfach mal den Spaß an der eigenen Bewegung und an der eigenen Beweglichkeit entdecken. Nicht anfangen, sich mit irgendwelchen Influencern zu vergleichen, weder was den Körperbau anbelangt, noch was die Leistungskennzahlen anbelangt, sondern einfach Spaß am Sport, an der Bewegung zu haben. Da ist immer auch ein ganz wesentlicher Aspekt die soziale Komponente. Also es gibt immer den einsamen Wolf, der halt seinen Sport alleine macht. In der ganz überwiegenden Zahl der Menschen sind wir doch soziale Wesen und Sport macht viel mehr Spaß, wenn man es gemeinsam macht. Das heißt, man verabredet sich mit einer Freundin, mit einem Freund und macht irgendwas zusammen. Dann drückt man sich auch nicht mehr davor. Klar, man hat sich für 17 Uhr verabredet und um 16.40 Uhr hat man alle Ausreden dieser Welt. Der Regen ist zu nass und die Sonne ist zu gelb und überhaupt ist so viel anderes zu tun. Aber vor fünf denkt man sich dann, naja, das ist jetzt auch peinlich und ich kann jetzt nicht schon wieder absagen und dann geht man doch.
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Rat, der ja auch für alle gelten kann, ne? Wenn man etwas tun möchte. Nun liest man ja auch ganz oft und ich glaube auch, dass es für Morbus Fabi Betroffene relevant sein kann und auch für alle anderen, aber Sport findet auch auf dem Teller statt, richtig? Also wenn wir uns bewegen, wenn wir uns belasten möchten, Sie sind jetzt kein Ernährungswissenschaftler, aber dennoch denke ich, dass Sie auch diese Fragen oft beantworten, geht es ja natürlich auch darum, mit einem Fragezeichen versehen, ausreichend Ballaststoffe und aber auch Eiweiße zu sich zu nehmen. Oder ist das auch ein Thema, was vielleicht gerade so ein Hype erfährt, aber doch nicht so relevant ist? Wie sehen Sie das?
Ich sehe das bei allen Leuten und speziell auch bei Morbus Fabi vergleichsweise entspannt. Die eine Geschichte ist, ich habe mit vielen Leuten zu tun, die auch anfangen, erstmal Sport und Bewegung zu machen. Und erfreulicherweise ist es so, wenn die Menschen anfangen, sich zu bewegen, Sport zu machen, zu trainieren, dann verbessert sich intuitiv und ohne viel Nachdenken und ohne viel Planung die Ernährung. weil die Leute automatisch gewisse Dinge meiden, weil sie schnell merken, das tut mir aber nicht gut und da quäle ich mich am nächsten Tag dann doch und dann gehen mir die Dinge nicht so leicht von der Hand. Das heißt, die Leute passen die Ernährung an, ernähren sich gesünder einfach dadurch, dass sie sich regelmäßig bewegen. Man muss am Ende tatsächlich typischerweise dann keine so große Wissenschaft draus machen. Es gibt ganz gute Einschätzungen und ich glaube, die sind in der breiten Öffentlichkeit auch bekannt, was zu einer gesunden Ernährung gehört und was man vielleicht meiden sollte. Und auch da ist das Geheimnis die Vielfalt. Wer sich vielfältig ernährt, ist eigentlich immer auf der sicheren Seite, wer keine einseitigen Diäten macht. Und im Gegenteil würde ich genau bei Morbus Fabry jetzt auch nicht exzessive Proteinladungen empfehlen und damit die Nieren belasten oder dergleichen. Da muss man eigentlich sich ein bisschen zurückhalten, beziehungsweise da kann man sich zurückhalten. Unsere mitteleuropäische Mischkost, sage ich jetzt mal sehr pauschal, enthält genügend Proteine, sodass man da keinen Mangel erfährt. Niemand kann so viel Protein wirklich verwerten, wie das bei manchen Bodybuildern zum Beispiel empfohlen wird. Das heißt, diese Hochdosis, mehr als 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Proteinzufuhr, so hart können Sie gar nicht trainieren, dass Ihr Körper das tatsächlich verwenden kann. Hm. Und natürlich brauchen wir Ballaststoffe in der Ernährung, aber wie gesagt, auch das regelt sich eigentlich schon fast von alleine in dem Moment, wo die Leute sich bewegen. Also speziell bei Morbus Fabry würde ich jetzt gar nicht so viel Wissenschaft um die Ernährung machen. Gesund, ausgewogen und damit gut.
Ich finde, wir sollten ab jetzt regelmäßig sprechen. Ich finde, Sie haben so eine tolle Art, einen den Druck zu nehmen. Wenn Sie sagen, ja, man muss es ja auch nicht so streng sehen und das ist irgendwie total erfrischend. Wir haben im letzten Jahr haben wir angefangen, auch mit Morbus Fabry Betroffenen zu sprechen. Dieses Jahr haben wir auch schon mit Expertinnen und Experten gesprochen im Bereich Neurologie und allgemein, also Zentrum für seltene Erkrankungen. Wann kommen denn eigentlich Morbus Fabry-PatientInnen zu Ihnen?
Der Aspekt, dass Sie jetzt Patientinnen speziell hervorheben, trifft es eigentlich ganz gut, weil wir haben hier in Würzburg ein Fabry-Zentrum, das ist natürlich geprägt von den Disziplinen, die primär beteiligt sind, die Kardiologie, die Nephrologie, die Neurologie. Und dort melden sich vor allem die Patientinnen so um die Wechseljahre, weil da geht es um die Knochengesundheit. Und das ist ein Aspekt, der in letzter Zeit ein bisschen Aufmerksamkeit erfährt. Und nachdem ich Osteologie mache und die Knochengesundheit im Fokus habe, kommen sie oftmals. Da kommen zum Teil dann auch mal Männer, weil das ist so ein bisschen das Alter, mittleres Erwachsenenalter, wo man merkt, die Leistungsfähigkeit lässt ein bisschen nach, mit und ohne Morbus Fabry, aber gerade auch bei Morbus Fabry, man kann nicht mehr so gut mithalten, wo man sich dann mal fragt, was ist da los? Und dann sind es häufig, wie gesagt, Menschen im mittleren Erwachsenenalter, die sagen, kann ich was tun? Und was kann ich tun, um meine Leistungsfähigkeit noch zu erhalten? Weil das ist tatsächlich was sich auch gesellschaftlich geändert hat. Man ist nicht mehr gewillt zu sagen, ich bin jetzt 45, ich bin jetzt 50, jetzt werde ich halt alt und ich nehme jetzt alle Einschränkungen einfach so hin, sondern man steht eigentlich mitten im Leben und hat noch vieles vor. Und dazu braucht es natürlich auch ein gewisses Maß an Bewegung. Und dann sind wir wieder mitten im Thema und dann spreche ich mit diesen Leuten, wie viel machen sie jetzt und wie viel könnten sie machen und was würden sie gerne machen. Und dann kann man einen vernünftigen Weg finden, dahin zu kommen.
Das heißt, Sie sind mit den anderen Fachdisziplinen natürlich auch super vernetzt, was in einem Zentrum, Morbus Fabry-Zentrum natürlich auch essentiell ist, aber umso schön auch ist. Das heißt, Sie haben ja eigentlich immer einen ganz ganzheitlichen, also vielleicht mehr ganzheitlichen Überblick als vielleicht andere Ärzte, die halt in keinem Zentrum sind.
Ja, tatsächlich ist das natürlich eine günstige und angenehme Situation und vielleicht ist das aber auch was für die Patientinnen und Patienten da draußen eine Empfehlung sein kann. Also sie sind ja oftmals gut angebunden vor Ort, haben ihre Experten, aber es gibt durchaus ja an verschiedenen Regionen Deutschlands entsprechende Zentren, auch interdisziplinär aufgestellte Zentren. Und das gibt dann auch die Möglichkeit, dass man sich, wie gesagt, im Kontext von Sport und Bewegung und Training auch mal zur Vorbereitung an so einem Zentrum vorstellt. Und wie gesagt, einmal den Rundumschlag macht, sich durchuntersuchen lässt und dann grünes Licht bekommt, wie man einsteigt.
Ja. Was sind so die meistgestellten Fragen von Morbus Fabry-Betroffenen? Können Sie das so über den Daumen peilen? Was sind so die Fragen, die Sie vielleicht auch am meisten beantworten? Immer mal wieder.
Die Fragen sind eigentlich sehr, sehr divers und es geht, wenn man es versucht, sozusagen die Essenz herauszukristallisieren, dann ist schon immer die Sorge, kann ich mich überlasten? Und wo muss ich aufpassen? Wo nehme ich Schaden? Und da gilt es an sich selbst und an den gesunden Menschenverstand zu glauben. Wie gesagt, wenn man eine gute Diagnostik vorneweg gemacht hat, das würde ich wirklich empfehlen, damit niemand sozusagen im Über-Ehrgeiz einen Schaden macht, dann kann man nicht wirklich fehlgehen. Und da muss man auch keine Angst haben. Das heißt, wenn es mal ein bisschen zwickt, dann hört man halt auf. Dann macht man halt nicht weiter. Es bringt nichts, sich zu quälen, aber man muss auch nicht glauben, nur weil es einmal ein bisschen anstrengend war, dass man gleich irgendeinen nachhaltigen Schaden oder eine Verletzung gemacht hat. Das heißt, da muss man sich im Grunde keine großen Sorgen machen.
Was, glaube ich, einer der wichtigsten Sätze heute ist, weil wir kennen ja vielleicht auch die unterschiedlichen Tage mit so einer seltenen Erkrankung. Einige sind natürlich auch von Fatigue und so betroffen. Da gibt es natürlich immer so ein Dilemma, ne? Wie viel kann ich eigentlich heute sagen? Das heißt, Ihre Bandbreite ist so von Über-Ehrgeiz, haben Sie genannt, also vielleicht auch Leute zu drosseln und sagen, du musst nicht oder du kannst gar nicht die gleichen Ergebnisse erzielen nicht jeden Tag und auf der anderen Seite aber auch, doch, bitte mach was, weil es würde dir gut tun.
Exakt. Und da hilft es, wenn man mit Augenmaß anfängt, weil das hilft schon mal, den eigenen Körper einschätzen zu lernen. Das größte Problem ist ja, wenn Leute lange keinen Sport und auch keine ausgewogene Bewegung überhaupt gemacht haben, sie können sich selbst nicht gut einschätzen. Und dann gibt es natürlich, das denke ich eher an die Männer, den Über-Ehrgeiz. Das sind dann Leute, die sind 40, 50, auch mit Morbus Fabry, haben die letzten 20 Jahre keinen Sport gemacht. Und dann kommt so ein bisschen dieses, ich will jetzt wieder Sport machen, dieses Midlife-Crisis-Feeling gepaart mit dem, was man die letzten 4 Wochen im Fernsehen gesehen hat. Und da will man dann sich vergleichen und mithalten, was natürlich nachvollziehbarerweise nicht ganz gut funktionieren wird. Und dann gibt es die aufhören und sagen, ich kann doch nicht so schnell laufen wie der Usain Bolt, das ist alles doof, ich höre auf. Und die sagen, doch, ich muss mich nur genug quälen. Beides ist nicht zielführend, sondern es geht darum, einfach mal ehrlich und nüchtern für sich auszuprobieren, was geht denn da noch, was kann ich noch, wie viel Bewegung, wie viel Sport fühlt sich für mich gut an und wo kommt sozusagen das Unwohlsein. Und dann hört man auf und dann lässt man sich auch mal einen Tag Pause und eine Regeneration. Und dann macht man auch am nächsten Tag was anderes, was nicht so anstrengend ist. Wie gesagt, man muss sich nicht immer anstrengen. Man kann auch mal Gleichgewicht üben und einfach versuchen, auf einem Bein zu stehen. Das ist nicht so anstrengend, aber es ist eine gute Schulung für die Koordination. Und es gibt verschiedene andere Übungen. Und das Internet ist voll mit Videos von den eben schon angesprochenen Influencern. Da gibt es laute Videos und ganz stille Videos. Die meisten Leute wissen, wovon ich spreche. Und da kann man sich seine Vorlieben aussuchen und das einfach mal 10 Minuten mitmachen. Auch mit Eigengewichtsübungen. Eigengewichtsübungen sind ohnehin eine relativ sichere Bank. Da kann man sich selten überlasten.
Ja, und man hat in der Regel ja meistens genügend Gewicht bei sich, um damit zu trainieren. Ne? Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, ja. Und wenn man es halt auch jeden Tag...
Es ist alltagsrelevant. Es ist nämlich genau das Gewicht, mit dem man den Alltag bewältigen muss.
Das stimmt. Jeden Tag, ne? Genau. Ja, den Körper hat man immer bei sich. Was haben Sie eigentlich in der Arbeit mit Betroffenen über Morbus Fabry selbst kennengelernt oder vielleicht auch besser verstanden? Gibt's da was?
Ich lerne jeden Tag. Ich lerne jeden Tag und ich lerne vor allem über die Vielseitigkeit. Aber wo ich tatsächlich noch lernen möchte, und das ist eigentlich der Punkt, ist, das, was wir jetzt besprechen, sind so individuelle Erfahrungen. Als Wissenschaftler hätte ich das gerne in Statistik übersetzt. Das heißt, mit Patientengruppen. Und ich gebe ja hier wieder sozusagen meine Erfahrungen aus persönlichen Gesprächen. Aber die ist natürlich beeinflusst von den Menschen, die ich sehe. Und ich weiß nicht, und kann nicht wissenschaftlich belegen, wie repräsentativ das ist für alle Betroffenen. Und da kann man durchaus, wenn man sich selbstkritisch hinterfragt, auch mal auf dem Holzweg sein. Das heißt, ich hätte schon gerne für die nächsten Jahre, dass wir Studien machen, dass wir Projekte machen. Wo sind die konkreten Einschränkungen? Wie können wir die auch erfassen? Das kann ich nach wie vor nicht. Mit welchen Tests können wir gut erfassen, wo der Schuh drückt? Und B, welche Maßnahmenpakete, wir hatten schon gesprochen, die Vielseitigkeit ist natürlich der Clou, aber wie können wir diese Vielseitigkeit etwas konkretisieren? Weil ich kann mir vorstellen, da sitzen jetzt schon Leute, die uns zuhören und sagen, ja, der sagt jetzt vielseitig, ich will ein konkretes Kochrezept. Was mache ich am Montag, was mache ich am Dienstag, was mache ich am Mittwoch? Sowas versuche ich für meine Patientinnen und Patienten im Einzelfall so ein bisschen anzubahnen, aber konkret einen Arbeitsplan, einen Trainingsplan, idealerweise einen, der für alle oder für eine große Mehrheit funktioniert, belegtermaßen funktioniert, den haben wir noch immer nicht.
Ja, das wäre vielleicht wünschenswert, ne? Einfach zum Ausdrucken und zum direkten Nachmachen. Also jetzt haben wir gleich auch schon den, ich setze es mal in Klammern, optimistischen Blick in die Zukunft gewagt oder Sie haben den gewagt. Gibt es denn noch irgendwelche Denkfehler oder Missverständnisse zum Thema Bewegung und Morbus Fabry, die Sie gerne widerlegen möchten? Wo Sie sagen, das höre ich immer mal wieder, ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
Ich glaube, ich greife noch ein paar Begriffe auf, die wir verwendet haben, und das ist tatsächlich die Exercise Intolerance. Das klingt ja so, als wäre diese Intoleranz als wie eine Nahrungsmittelintoleranz und als würde das halt nicht gehen und sei nun mal schicksalhaft so. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Denkfehler und ein Missverständnis, das man beiseite schieben kann. Man darf nicht erwarten, dass jemand mit Morbus Fabry von 0 auf 100 in 4 Wochen kommt. Aber wenn man mit Augenmaß und mit Spaß an der Sache sich der Bewegung annähert, vielseitig ein paar Übungen macht, dann gibt es auf jeden Fall Verbesserungspotenzial und dann hat man auch keine Intoleranz, sondern dann gewöhnt man sich und hat idealerweise irgendwann Freude dran. An der Bewegung und am eigenen Körper, an den eigenen Fähigkeiten. Das ist, glaube ich, das wesentliche Ziel. Und das zweite Missverständnis ist, wie gesagt, dass Sport immer mit sich quälen und Erschöpfung einhergeht. Und auch da sollte man sich von lösen und mit Augenmaß beginnen und erstmal die Freude an der Bewegung finden. Nicht Bestleistungen aufstellen wollen und nicht immer gegen den eigenen Schweinehund kämpfen, sondern erstmal Freude an der Bewegung entdecken. Der Leistungsgedanke, der kann warten, der kommt dann irgendwann hinterher. Wenn man Spaß hat, dann will man doch gerne noch mal einen Kilometer laufen, dann will man doch mal einen Tacken schneller laufen, dann will man doch mal 30 Sekunden länger auf einem Bein stehen können. Das kommt hinterher, ganz von alleine.
Also ein gutes Körpergefühl wird sich irgendwann einstellen und das ist natürlich auch essentiell. Das haben uns ja Betroffene mit Seltenerkrankungen manchmal auch voraus, weil sie natürlich jeden Tag auf ihren Körper hören müssen und schauen müssen, in welche Richtung geht es heute. Von daher können die das in der Regel schon sehr gut. Das haben uns auch die Betroffenen unter anderem hier im Podcast auch schon erzählt. Herr Dr. Seefried, zum Schluss würde ich gerne von Ihnen wissen, wenn jetzt Menschen Betroffene mit Morbus Fabry heute zugehört haben und zuhören und die denken, also Schweinehund nicht gerade, aber mir fehlt noch so der gewisse Punkt, um aktiver zu werden, die vielleicht auch noch eine Scheu haben, ich will gar nicht Angst sagen, aber was würden Sie denen mitgeben, um zu sagen, da kann ich euch Folgendes mitgeben, aktiviert euch, es passt, es klappt.
Ich schließe so ein bisschen gerne mit einem Anglizismus jetzt einfach, nämlich, was ein Kollege gerne gesagt hat in dem Kontext, hug a friend. Schnappen Sie sich einen Freund, eine Freundin und machen Sie was zusammen. Und kombinieren Sie den Gedanken, irgendwas aktiv zu machen, gerne mit einer sozialen Komponente. Und fangen Sie ganz langsam entspannt an. Dann steht erstmal das Training gar nicht so sehr im Vordergrund. Und dann verbringen Sie da eine gewisse Stetigkeit rein. Und da wiederhole ich mich jetzt ein bisschen, finden Sie einfach den Spaß und die Freude an der Bewegung. Das kann auch ein Ballsport, eine Ballsportart sein oder eine Mannschaftssportart. Ich glaube, das so ein niederschwelliger Einstieg ist ein idealer Startpunkt. Und das Wichtigste ist, lösen Sie sich von diesem Gedanken, Sie müssen rennen bis zur Erschöpfung oder Sie müssen schwere Gewichte heben, bis Sie zusammenbrechen. Bitte nicht.
Bitte nicht. Herr Dr. Seefried, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen für das Gespräch, für Ihre Einblicke und vor allem für Ihre Zeit, dass wir heute in Ihrer Sprechstunde stören durften.
Sehr, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, ein paar Leute konnten ein paar Gedanken mitnehmen und ändern so ein paar Dinge in ihrem Alltag.
Das denke ich. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und ich glaube, dass diese Folge sehr deutlich gemacht hat, dass Bewegung bei Morbus Fabry nicht erst im Fitnessstudio beginnt. Sie beginnt im Alltag, haben wir heute gemerkt, wenn ich hier so in meine Notizen schaue. Also bewegen und nicht belasten. Und Freude an der Bewegung kommt, sagt Dr. Seefried. Das geben wir gerne allen mit. Und wenn du selbst mit Morbus Fabry lebst oder jemanden kennst, für den diese Folge hilfreich sein könnte, dann abonniere doch Queer Stories und hör auch in die anderen Folgen rein. Ich bin Matthias, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Queer Stories.